Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast des Dialogmarketingverbands Österreich, DMVÖ. Und dieses Mal geht es um, warum B2B-Unternehmen immer noch schlechtes E-Mail-Marketing machen, selbst in 2023. Und ich bin euer Host, Sabine Klisch. Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann wisst ihr, dass wir viel über Data-Driven Marketing sprechen, über Lead-Generierung, über Demand-Generation und so weiter. Und ein großes Element oder eigentlich sogar ein Standard-Tool im Portfolio, dafür sollte E-Mail-Marketing sein. Und doch scheint es gerade dort und vor allem bei B2B-Unternehmen tatsächlich noch einiges an Aufholbedarf zu geben. Das jedenfalls kann man einer neuen Studie entnehmen, die sich E-Mail-Marketing Benchmarks 2023 nennt, zum vierten Mal durchgeführt wurde, und zwar von Absolut Dr. Schwarz Consulting in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Dialogmarketingverband und weiteren Partnern. Dafür wurden über 5000 Unternehmen im deutschsprachigen Raum befragt und mehr als 1300 davon waren B2B-Unternehmen. Da passt es natürlich wunderbar, dass wir heute genau über dieses Thema sprechen mit dem Geschäftsführer von Absolut Dr. Schwarz Consulting, Dr. Thorsten Schwarz. Hallo Thorsten, schön, dass du heute unser Gast bist.
Sabine, es ist mir eine große Ehre, hier für Österreich mal die Ergebnisse runterzubrechen.
Ist das nicht schön, dass wir da mal so ein deutschsprachiges kleines Gemeinschaftsprojekt machen können? Und darf ich dich vielleicht ganz am Anfang mal bitten, dich vorzustellen und auch wie das überhaupt, ich meine, ist ja schon das vierte Mal, dass ihr die Studie gemacht habt, wie es dazu gekommen ist?
Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren inzwischen mit dem Thema E-Mail-Marketing. Ich habe es zunächst versucht, mit Büchern und Fachartikeln die Welt aufzuklären über die grandiosen Möglichkeiten, die E-Mail gerade fürs Direktmarketing bietet. Und so richtig ging es aber nicht weiter. Das heißt also, die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen das auch umgesetzt haben, die war nicht zu meiner Zufriedenheit. Und dann kam mir die Idee, wir analysieren diese Unternehmen einfach mal einzeln und gucken, wer ist gut, wer ist nicht so gut. Und das war die Idee zu dieser 5000er-Studie. Haben wir also die 5000 größten Unternehmen genommen und haben uns angeguckt, was machen die im E-Mail-Marketing und wer macht's besser und wer macht's nicht so gut. Und kriegen da natürlich jetzt auch quantitative Zahlen von Jahr zu Jahr. Und die gute Nachricht, es wird immer besser.
Und nochmal kurz, ihr hattet gesagt, deutschsprachiger Raum, also das heißt tatsächlich, die Mehrzahl der Unternehmen werden natürlich aus Deutschland sein, weil es der größte Bereich ist, aber es sind auch Unternehmen aus Österreich und der Schweiz dabei.
Absolut, ja natürlich, ja klar, es sind auch Schweiz und Österreich und wir auch da haben wir versucht, wirklich alle größeren Unternehmen mit dabei zu haben.
Ja, und Thorsten, jetzt warst du ganz bescheiden, vielleicht auch noch ein paar Worte mehr zu dir. Du hast ja gesagt, ja, ein paar Fachbücher und so weiter, aber was ist denn sonst so dein Hintergrund? Kommst du direkt aus dem Marketing?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich äußerst ungern beantworte. Dann zweifelst du an meiner Fachkompetenz. Ich habe mich in meinem ersten Leben mit dem Thema Bauxit beschäftigt. Das heißt also ein Aluminiumrohstoff als Geologe und habe dann aber 1996 total umgesattelt. Ich hatte damals schon als Geologe das Internet sehr stark genutzt, weil ich Vorsitzender der Weltbauxitforschergemeinschaft war. Und da haben wir damals einen der ersten Webserver ans Netz gehängt. Das heißt, ich hatte doch gewisse Erfahrungen mit dem Thema und habe dann ganz auf dieses Thema digitales Marketing gesetzt. Das war die Geschichte in ein paar Worten.
Ja, und ich würde mal sagen, so mit 25 Jahren Erfahrung, glaube ich, braucht man es ja nicht verstecken. Ich bin ja auch keine gelernte Marketing-Spezialistin. Also so gesehen passt das ganz gut. Also
da gibt es ganz viele Quereinsteiger im Marketing. Ja, und das ist auch ganz gut normal.
Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig.
Genau.
Zurück zur Studie. Das war für mich ganz interessant. Das ist ja auch ein Benchmarking, wie gesagt, das und nach 4 Jahren lohnt sich das ja. Und ihr hattet euch da ja, wenn ich da noch ein bisschen zum Einstieg drauf eingehen kann, ihr guckt euch da 7 Indizes an, nämlich Dialog, Technik, Sicherheit, Neukunden, Automation, Recht und Gestaltung. Also danach werden dann die Unternehmen bewertet und gebenchmarkt. Was waren denn jetzt die 3 wichtigsten Ergebnisse der Studie, wenn man das zusammenfassen würde?
Also ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis ist ein recht positives, um mal mit dem Guten zu beginnen, nämlich 80% der Unternehmen nutzen ihre Webseite, um aktiv neue Kontakte zu generieren, bieten also eine Möglichkeit, auf der Webseite sich zu registrieren. Das ist mal eine ganz positive Zahl und die steigt auch von Jahr zu Jahr, weil es natürlich Blödsinn ist, sowas nicht zu machen, also pure Dummheit, wenn du Interessenten hast auf deiner Webseite, denen nicht irgendwie die Visitenkarte auch sozusagen zu digital, die digitale Visitenkarte zu gewinnen, also eine Registrierungsmöglichkeit zu bieten. Und jetzt kommt aber schon eine negative Sache, nämlich die machen das, die Unternehmen, aber nur 21% gelingt es, das wirklich nutzerfreundlich zu machen. Das heißt also, eine ganz einfache Anmeldung, die keinerlei Hürden hat, sondern wirklich smooth ist. Und das ist ja Usability, User Experience sind ja ganz, ganz wichtige Themen im digitalen Marketing. Also zum Beispiel 38% der Unternehmen kriegen es nicht mal hin, mir einen Grund zu nennen, warum ich mich registrieren soll. Ja, ist eine schöne Sache, dass ich mich registrieren kann. Aber man sollte vielleicht auch sagen, was kriege ich denn dafür? Also irgendwelche Gründe, warum ich mich anmelden sollte, das ist eine ganze Menge. Also da ist eine ganze Menge noch zu tun. Und ich bleibe mal bei der Anmeldung, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur 36%, also ein Drittel, knapp über ein Drittel, fragen über den E-Mail-Adresse natürlich, fragen sie ab, klar, Name auch, aber noch ein bisschen mehr. Ich kann ja nach deinen Interessen fragen. Also ich kann, du hast ja gerade den Begriff genannt, Data-Driven Marketing. Ich kann ja noch weitere Daten erheben in einem einfachen Formular und das machen leider nur sehr, sehr wenige, nämlich eben, wie gesagt, 36%. Das sind mal so die drei wichtigsten Ergebnisse aus der Studie.
Sehr interessant. Ich würde auch gerne mal nachhaken, weil ich glaube, jeder, der im Marketing ist, hat auch ähnliche Diskussionen. Woran denkst du, liegt das, dass so wenig Informationen abgefragt werden? Dass die Leute Angst haben, dass die Hürde zu groß wird, dass sie dann eben nicht sich für den Newsletter anmelden oder für ein E-Book runterladen oder was immer es ist? Oder was ist der Grund, warum, sage ich mal, nur eine E-Mail-Adresse abgefragt wird und keine weiteren Daten?
Der Grund ist meistens Unkenntnis, also wie immer. So, es ist nicht bekannt, was der Standard ist und was das Normale ist. Und das Normale ist halt, dass du in einem mehrstufigen Prozess Daten abfragst. Ja, du wirst jetzt nicht mich konfrontieren mit einem endlos langen Formular, da breche ich natürlich ab. Aber du kannst geschickt erstmal die E-Mail-Adresse abfragen und dann weitere Daten abfragen. Da gibt es inzwischen solche Strecken, wo also sukzessive im Verlauf der Kundenbeziehung ein Konzept dahinter steckt, wo ich weitere Daten anreichere.
Genau, und das lässt sich ja dann auch gut mit dem sogenannten Lead Nurturing verbinden. Ne? Also wenn man natürlich dann die Kontakte oder Leads weiterhin näher ans Unternehmen ranbringt und weitere Touchpoints entwickelt, wo man mit ihnen interagiert, wo ihnen eine Möglichkeit gibt, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, und da könnte man das gut einbauen. Interessant.
Also es gibt, genau. Man muss ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist in dem Moment, wo ich dich an der Strippe habe, also wo du jetzt auf meiner Seite bist, da sollte man schon versuchen, ein solides Fundament an Daten zu legen. Und dann natürlich das, was du als Lead Nurturing bezeichnest. Das heißt, im Verlauf der Kundenbeziehung dann mit den weiteren E-Mails, mit der weiteren Kommunikation immer noch gucken, dass man noch weitere Informationen anreichert dazu.
Aber schön, dass wir schon im Data-Driven Marketing drin sind. Da werden wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf zugreifen. Eins jedenfalls, nochmal auf die Studie zurückzugehen, ist mir aufgefallen, ist das B2B-Unternehmen. Und ihr habt ja viele B2C und B2B-Unternehmen, doch die B2B-Unternehmen relativ schlecht abgeschnitten haben, wenn man sich's mal so direkt vergleicht.
Warum? Das kann man ganz klar, kann man ganz klar sagen, dass B2B-Unternehmen in dem Bereich definitiv schlechter sind. Das war schon immer so, das wird auch in Zukunft so bleiben. B2B-Unternehmen, ich sag's mal ganz krass, mir sind Seminarteilnehmer, ich mache ja schon seit Ewigkeiten diese Seminare zum E-Mail-Marketing, Seminarteilnehmer aus B2B-Unternehmen untergekommen, die gesagt haben, du Thorsten, ich fange hier gerade überhaupt mal an, sowas wie Marketing zu implementieren. Ich muss Flyer machen, ich muss Produktinformationen ein bisschen ansprechender gestalten. Ich muss die Website machen, ich muss Social Media machen und jetzt habe ich noch E-Mail an der Backe. Ja. Das heißt also, das ist einfach die Bedeutung des Themas Marketing ist in noch immer nicht allen B2B-Unternehmen angekommen.
Da bin ich jetzt sozusagen sprachlos, weil das ist das tatsächlich so? Ist das deine Einschätzung auch noch für 2023?
Ja, also die meisten wissen es natürlich, das ist gar keine Frage. Aber es gibt immer noch einen starken Unterschied. Im Consumer Marketing sind die Unternehmen und auch die ganzen Branchen deutlich weiter. Mhm. Das heißt also, das schaukelt sich ja gegenseitig hoch. Die Unternehmen machen ja auch den großen Fehler, dass sie immer nach den Benchmarks in der eigenen Branche suchen. Und das kann im positiven Sinne sich entwickeln. Das heißt also, wenn du in einer innovativen Branche bist, dann siehst du natürlich, dass die anderen ganz viel machen. Aber wenn du eben in einer weniger innovativen Branche bist, ich nenne mal ein Beispiel, Bäckereien, ja, Bäckereien, die haben es mit digitalem Marketing überhaupt nicht. Die sind dermaßen unten und schlecht. Und die gucken sich natürlich immer nur blöderweise die anderen Bäckereien an und sagen, die machen es ja auch nicht besser. Und das ist das Problem an diesem ganzen Benchmarking. Ja, jede Branche schielt nur auf die eigene Branche. Und deswegen ist es so, dass in vielen B2B-Unternehmen da eben wenig gemacht wird, wenn die Mitbewerber auch nicht viel mehr machen.
Ja, und jetzt wollen wir dann wenigstens noch nicht nur die armen Bäckereien, sondern, weil die wir ja alle sehr lieben für das gute Brot und die Brötchen und die Semmeln, wie wir in Österreich sagen. Was sind denn im B2B-Bereich Branchen, die deiner Meinung nach oder durch die Studie, die auffallen, wo es doch schon relativ gut gemacht wird? Also wenn wir uns jetzt das B2B-Portfolio angucken an Unternehmen.
Also Forderungsmanagement, aber das ergibt sich aus der Natur der Sache, sind im Dialogmarketing nicht besonders gut. Also die sind da wenig aktiv, das ist auch klar. Andererseits muss man ganz klar sagen, im Dialogmarketing sind die natürlich zum Teil genial. Ja, mit psychologischen Tricks, die sie nutzen oder auch E-Mail, die sie sehr stark einsetzen, um eben Forderungen einzutreiben. Aber Neukundengewinnung ist natürlich nicht das große Thema bei denen, beim E-Mail-Marketing, das ist ganz klar. Die Unternehmen, die vorne sind, sind der Deutsche Maschinenbau. Da sind viele Unternehmen, die absolut wissen, was sie machen müssen, damit sie international erfolgreich sind. Das heißt also ganz klar, setzen die auf digitale Medien, weil das eben die effizienteste Möglichkeit ist, wirklich weltweit Reichweite zu erzeugen.
Ja. Also wahrscheinlich je größer und globaler das Unternehmen, desto höher die Qualität des digitalen
Marketings. Ganz genau, ja. Das ist ganz klar eine Regel.
Ja. Dann vielleicht mal direkt in das digitale Marketing rein, in das Thema oder ein Punkt, den ich gelesen habe in der Studie, ist, oder es war, glaube ich, eines der Ergebnisse, die ihr auch in eurer Übersicht angesprochen habt, dass immer mehr Newsletters oder E-Mails nach Feierabend verschickt werden. Kannst du so ein bisschen grundsätzlich was zur Versandfrequenz und besten Tagen für E-Mail-Marketing sagen oder ist die Diskussion jetzt schon so alt? Ich meine, wir reden da schon Jahre drüber. Ist es noch wert, das anzumerken? Weil bei euch in der Studie wurde es als ein Hauptpunkt angemerkt. Deswegen bin ich darüber gestolpert.
Ja. Also der eine Punkt ist, dass natürlich eine hohe Frequenz dazu führt, jetzt bei einem Versandhändler, dass ich auch mehr Umsatz mache. Im B2B muss ich aufpassen, die Frequenz und die Relevanz sind zwei wichtige Faktoren. Das heißt also, je höher die Frequenz ist, desto niedriger die Relevanz. Du hast nicht immer so viel interessante Sachen zu sagen. Mhm. Und deswegen musst du dir genau überlegen, wie relevant bist du für deine Empfänger. Und da ist gerade bei B2B-Unternehmen so, dass häufig sehr lange Zyklen sind, wann wieder ein neues Produkt erscheint, wann es wirklich was zu erzählen gibt und wann die nächste Messe ist, zu denen man die Kunden einlädt. Das heißt, in B2B-Unternehmen ist die Frequenz automatisch niedriger als in einem B2C-Unternehmen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber der Trend geht dahin, dass man schon versucht, an der Frequenzschraube zu drehen und ein bisschen die Frequenz zu erhöhen. Das ist eine generelle Beobachtung, das kann man so sagen. Und jetzt zu der Frage, wann versende ich? Das ist natürlich klar, in einem B2B-Unternehmen werde ich nicht nach Feierabend versenden. Das wäre ein großer Fehler, weil die Leute natürlich ihre E-Mails überwiegend am Arbeitsplatz dann auch lesen und nicht in ihrer Freizeit. Und das ist auch gut so. Es gibt Unternehmen, die im B2B versuchen, aufs Wochenende zu gehen. Halte ich nicht so viel davon. Ich wäre da sehr vorsichtig. Also ich würde im B2B ganz klassisch sagen, zu den normalen Arbeitszeiten sollte man versenden. Manchmal ist es so, dass die Leute morgens noch ein bisschen frischer sind als nachmittags, sodass morgens eine ganz gute Versandzeit ist. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich dir jetzt sage, dass Dienstag der Newsletter-Tag ist, dann machen das vielleicht alle. Das heißt, alle Newsletter kommen plötzlich am Dienstag, weil das irgendwo steht. Und dann ist es genau das Falsche, genau das zu tun. Das heißt, du musst immer gucken, wann versenden andere Unternehmen deiner Branche an deine Zielgruppe. Und da solltest du versuchen, dann eben nicht auf den Mittwoch gehen, wenn alle am Mittwoch versenden, sondern genau das Gegenteil tun und sagen, okay, warum nicht am Donnerstag? Aber das kann man alles wunderbar mit Tests ermitteln. Also es gibt solche AB-Tests und dann kannst du individuell deine beste Versandzeit ermitteln.
Und du hast mir jetzt das Wort aus dem Mund genommen. Ich wollte gerade sagen, sehr typisch für die digitalen Marketingaktivitäten AB-Testing. Genau, so sieht's aus. Man kann es testen und einfach auch mal ein bisschen rumprobieren und sehen, was funktioniert am besten auch natürlich.
Also was du normalerweise machst, ist, dass du den Montag, Dienstag gegen den Mittwoch testest und dann hast du den besten Tag. Dann testest du den besten Tag nochmal gegen den Donnerstag und den Freitag. Dann hast du den besten Tag und anschließend guckst du, welche Uhrzeit am besten ist an diesem Tag. Und dann hast du den Test durch.
Genau, so ist es. Wunderbar. Dann zwei weitere Punkte. Und ich weiß, dass es auch Themen sind, die dich häufiger beschäftigen und wo du auch sehr viel Fachwissen vermittelst. Und das sind die zwei Punkte. Zum einen, was das Rechtskonforme angeht. Und das zweite auch Domainschutz und zertifizierter Mailserver. Ich will mal mit dem ersten anfangen. Ihr sagt auch in der Studie, dass es immer noch nicht so sehr viele Verbesserungen beim rechtskonformen Anmeldeprozess gibt für Newsletter oder E-Mails. Weniger als 33% der Unternehmen machen das richtig. Was ist da los?
Die Hinweise auf den Datenschutz sind häufig nicht korrekt. Dann die Einwilligung, das klappt eigentlich ganz gut, also dass sie eine rechtskonforme Double Opt-in-Einwilligung, also nochmal bestätigen, dass der Inhaber der E-Mail-Adresse wirklich einwilligt, das ist inzwischen Standard, da ist weniger dran zu schrauben und zu verbessern, aber in Bezug auf die Hinweise auf den Datenschutz, da muss auf jeden Fall einiges getan werden. Und da gibt es definitiv Handlungsbedarf. Und das andere Thema, was du angesprochen hast, das sind die technischen Themen. Du hast heute einen recht hohen technischen Standard im E-Mail-Marketing, wo es also Techniken gibt wie SPF, wo man also definiert, wer darf überhaupt in meinem Namen E-Mails versenden. Ja, das sollte man auf jeden Fall machen, dass man da restriktiv ist. Und dann gibt es Techniken wie DIM oder DKIM, da werden E-Mails verschlüsselt, auch das sollte eingesetzt werden. Dann gibt es DMARC, da wird nochmal gesagt, was ist denn, wenn ein Spammer meine E-Mail-Adresse benutzt und meine Absenderadresse benutzt, wie gehe ich damit um? Dann kann man die sperren, die werden gar nicht erst versandt. Ja, das ist ja rufschädigend, wenn irgendjemand in deinem Namen E-Mails versendet. Und da ist leider noch viel zu tun.
Ja, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr eintauchen. Da muss auch ich sagen, da kann ich auch noch ein bisschen dazu lernen. Genau diese Standards, die du jetzt genannt hast, DMARC und SPF und DKIM, ich bin mir nicht sicher, sind das alles international anerkannte?
Ja, natürlich.
Und wenn man sich da ein bisschen schlau machen will, wie kann man da mehr rausfinden, wie kann man darüber lernen und Best Practice lernen und so weiter, weil das ist ja so eins deiner Spezialgebiete, glaube ich.
Ja, also das eine ist ein Buch von mir kaufen, das nächste ist googeln und das Googeln ist meistens das Einfachere. Yeah. Die Leute lesen ja heute weniger Bücher. Ich finde es manchmal ganz gut, auch einfach mal strukturiert in einem Buch Dinge nachzulesen, aber du kannst es genauso auch googeln nach all diesen Begriffen. Du kannst ein DKIM einen Check machen, also du kannst direkt dann online checken, wie ist denn der SPF-Eintrag von meinem Unternehmen, von meiner Domain oder meiner Subdomain und für DMARC genau das Gleiche.
Gut, und wir können das ja auch in die Shownotes mit reinschreiben für den Podcast, das ist ja kein Problem, dann kann jeder das auch nochmal nachschlagen, falls wir nicht davon gehört haben, wir können auch den Link zu deinem Buch mit dazu packen, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. Jetzt möchte ich noch
vielleicht
noch
eine ja? Sache zur Ergänzung. Wir haben ja, wir betreiben ja auch unter anderem eins der, ja, oder das führende E-Mail-Marketing-Portal. Also E-Mail-Marketing-Forum, einfach mal googeln. Mhm. Und da gibt es wiederum auch dann Fachartikel, also wirklich gute Fachartikel zu allen Themen rund um E-Mail-Marketing. Also das ist vielleicht auch noch eine ganz spannende Informationsquelle. E-Mail-Marketing-Forum, einfach googeln.
Kann ich auch nochmal den Link mit in die Shownotes reinnehmen, überhaupt kein Problem. Ich würde nur nochmal ganz gern, du hast vorhin gesagt, bei der Rechtskonformität, dass die Datenschutzhinweise nicht ordentlich dargestellt werden. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen reingehen, was genau die Probleme sind? Und ich entschuldige mich für meine Stimme.
Also du musst auf jeden Fall wissen, was mit deinen Daten geschieht. Ja, das ist in Deutschland ganz klar Standard, in Österreich genauso. Was machen die mit deinen Daten? Wofür wird meine E-Mail-Adresse verwandt? In welcher Frequenz bekomme ich E-Mails? Also dass man auch möglichst präzise sagt, was man da macht. Und das ist entweder versteckt in irgendwelchen juristischen Texten, die kein normaler Mensch lesen kann und nicht einfach in normalen Worten erläutert. Und dieser Verwendungszweck der eigenen Daten, das ist eine Sache, da habe ich auch vor 25 Jahren oder nein, nicht ganz 20 Jahren mal ein Buch Permission Marketing geschrieben, also wie das geht mit der Einwilligung. Das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, dass ich freiwillig meine Daten gebe, weil ich etwas im Gegenzug erwarte. Und dazu muss aber der Counterpart, derjenige, mit dem ich die Einwilligung gebe, mir auch klar sagen, was macht er oder sie mit meinen Daten.
Wunderbar. Und es ist ja halt auch die Datenschutzgrundverordnung, die da ja auch den Rahmen inzwischen vorgibt, wo man sich auch so ein bisschen dran orientieren kann.
Genau.
Gut, vielen Dank. Thorsten, du wirst es nicht glauben, wir kommen schon fast zum Ende des Podcasts. Die Zeit vergeht wie immer rasend schnell. Aber da wir haben, glaube ich, schon viele Punkte erwähnt, auch schon ein paar Tipps gegeben. Aber wenn wir uns jetzt E-Mail-Marketing, Permission-Based Marketing, digitales Data-Driven-Marketing anschauen, wenn du jetzt basierend auf deiner Erfahrung und deiner Expertise zusammenfassen müsstest, was so Best Practice ist oder was du Marketing-Spezialisten ans Herz legen würdest, legen wollen würdest. was wäre das?
Mehr direkten digitalen Kundenkontakt nutzen und da auch wirklich darauf Wert legen, dass ich personalisierte Nachrichten habe, dass also diejenigen, mit denen ich kommuniziere, das Gefühl haben, ja, ich bin wirklich gemeint. Also das große Thema Personalisierung. Da rede ich nicht davon, dass man Menschen mit dem Namen anspricht, sondern einfach ein bisschen weiß, was ist deren Hintergrund, was interessiert die, um hier dann wirklich die Relevanz der einzelnen Nachrichten zu erhöhen. Das halte ich für den wichtigsten Punkt.
Also wenn es richtig um die Inhalte geht, personalisierte Inhalte, nicht nur
ganz
die
genau. Ja. Ganz genau. Ja, dadurch, dass ich einfach, und das zeichnet gute Marketer aus, ein bisschen über dich weiß, über dein Unternehmen weiß, über den Hintergrund weiß und so ein bisschen Gefühl dafür habe, was dich wirklich interessiert. Und das kannst du dann über diese gewünschten Informationen, kannst du über digitale Medien wunderbar vermitteln. Und zwar auf One-to-One-Basis, also in einer einzelnen E-Mail, mit der ich wirklich mit dir rede, anders als ein Facebook-Profil oder so, wo du halt immer mit einer anonymen Masse redest.
Ja, das stimmt. Prima. Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch, Thorsten. Wie gesagt, wir werden in die Shownotes noch die Tipps mit reinschreiben. Ich glaube, da gibt es viel, viel spannende Informationen. Natürlich auch den Link, wo man die Studie bekommen kann und wo man über die Zusammenfassung sich einlesen kann. Aber in der Zwischenzeit herzlichen Dank und ich hoffe, es ergibt sich auch in der Zukunft nochmal eine Gelegenheit, wieder über das Thema Data-Driven Marketing zu sprechen.
Herzlichen Dank dir, Sabine. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Gespräch, und gerne wieder.
Dankeschön. Das war die 14. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast der B2B Expert Group des Dialogmarketingverbands Österreich, DMVÖ. Heute ging es um, warum B2B-Unternehmen immer noch schlechtes E-Mail-Marketing machen. Naja, und wie sich herausgestellt hat, gibt es ja auch viel Gutes zu berichten. Wir haben dazu mit Dr. Thorsten Schwarz, Geschäftsführer von Absolit Dr. Schwarz Consulting, gesprochen. Und ich bin euer Host, Sabine Klüsch. Wie immer hoffen wir, dass es Spaß gemacht hat und wir freuen uns über euer Feedback und auch natürlich Anregungen. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.